Ja, herzlich willkommen zu der Masterclass Food as Medicine. Ich freue mich sehr, denn es ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, es in die Welt zu tragen, wie heilsam Essen sein kann. Und auch passend zu dem Buch Vegan Ayurveda, da passt die Masterclass eben sehr, sehr gut dazu. Denn es ist einfach so, dass wir mit der täglichen Ernährung unsere Gesundheit eben ganz stark beeinflussen können. Und wir können den Körper durch die tägliche Ernährung entweder wirklich bei der Selbstheilung und bei diesen ganzen Selbstheilungsmechanismen, die unser Körper auch wirklich hat, unterstützen. Oder wir können ihn daran hindern, ja, indem wir praktisch die falschen Lebensmittel essen. Wenn wir das ein, zwei Mal machen, ist das nicht schlimm. Aber wenn das eben täglich wird, also wirklich tagtäglich, dann wird es eben zum Problem. Und deswegen hoffe ich sehr, dass ich euch mit dieser Masterklasse mit dem Online-Vortrag weiterhelfen kann. Denn oft ist es so, dass man mit dem Ganzen anfängt, dass man sich so ein bisschen denkt, oh mein Gott, die einen sagen, das ist gesund, der nächste sagt, das ist gesund und ich weiß überhaupt nicht mehr wirklich, was ich eigentlich noch so essen soll und was gut für mich ist. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch da weiterhelfen kann. Damit ihr so ein bisschen versteht, warum ich das Ganze mache, einmal ganz kurz zu mir. Also ich denke, die meisten werden mich kennen. Mein Name ist Katharina Dörricht. Viele kennen mich auch unter Tasty Katie. Ich betreibe seit ungefähr 6 Jahren den Blog tastykatie.de und auch die dazugehörigen Social-Media-Kanäle. Ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin Darmgesundheit, Ernährungstherapeutin und auch Yogalehrerin. Und bei mir ist das alles daraus entstanden, weil ich eben mal an einem Punkt war, wo es mir gesundheitlich sehr schlecht ging in meiner Jugend, wo mir kaum jemand helfen konnte und wo ich mir im Endeffekt wirklich selbst meinen Weg gesucht habe. Und da ich damals natürlich noch überhaupt kein wirkliches Wissen zur Ernährung hatte und ganz, ganz viel dann Bücher ausgeliehen habe, im Internet recherchiert habe und natürlich irgendwann auch dann die Ausbildung und Studium gemacht habe, habe ich mir so ein bisschen meinen eigenen Weg gesucht und mir dann immer mehr auch Wissen angereichert. Und es ist aber so viel einfacher, wenn man jemanden hat, der einem wirklich gebündelt die ganzen wichtigen Informationen eben weitergibt und man nicht ja, selbst wie verrückt die ganze Zeit suchen muss und nicht so richtig weiß, woran man sich eben langhangeln kann. Und da kann sowas einfach unglaublich helfen. Und je mehr Beratung ich gegeben habe und je mehr ich eben auch an meinem eigenen Körper ausprobiert habe, desto mehr habe ich wirklich gemerkt, wie man Lebensmittel, Kräuter, Gewürze, auch die innere Einstellung, wie sehr man das wirklich nutzen kann und das auch viel selber in der Hand hat, um wirklich die Lebensqualität auch zu verändern, indem man weniger Beschwerden hat, indem es einem einfach besser geht, indem man sich in seinem eigenen Körper wohler fühlt. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man sich gesünder ernährt, dass man automatisch mehr Lebensqualität hat. Und wenn man mehr Lebensqualität hat, dann fühlt man sich einfach irgendwie besser, ja, und es ist einfach ein schöneres Leben, ja, und das ist ja das, was wir auch alle wollen, schönes Leben, wollen glücklich sein und Gesundheit ist da irgendwo. Ja, also ich würde nicht sagen die Grundvoraussetzung, aber es ist irgendwie doch das Wichtigste, was wir irgendwie haben. Aber es ist so, dass man dann eben meistens erst merkt, wenn die Gesundheit mal so richtig verloren gegangen ist, wie wertvoll einfach die tägliche Gesundheit ist. Und die können wir eben über unsere Ernährung ganz, ganz stark unterstützen. Und mittlerweile habe ich es mir einfach zur Aufgabe gemacht, auch anderen Menschen dabei zu helfen, gesünder zu werden, sich gesünder zu ernähren. Und wir selber haben den Einfluss darauf, was wir jeden Tag essen, denn keiner zwingt uns irgendwas zu essen, ja genauso wie keiner eigentlich einen Gedanken in uns hineintut, sondern wir haben selber die Entscheidung, dass wir Lebensmittel wählen können, die unsere Gesundheit eben unterstützen können oder eben weniger unterstützen können. Ja, und wenn wir von dem Thema Food as Medicine sprechen, dann ist damit eigentlich immer auch irgendwo eine entzündungshemmende Ernährung gemeint. Denn das, was eben oft Beschwerden und generell für Krankheit sorgt, sind eben verschiedene Entzündungsprozesse im Körper. Und wir können eben über Ernährung diese Entzündungsprozesse beeinflussen. Denn es ist so, dass gerade pflanzliche Lebensmittel enthalten oft bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel auch sekundäre Pflanzenstoffe, die freie Radikale im Körper einfangen oder eben auch bestimmte gute Fette oder andere Dinge, die Darmflora eben gut beeinflussen. Positive Auswirkungen auch auf die Blutfettwerte haben. Und das alles beeinflusst natürlich die Entzündungsprozesse im Körper. Deswegen wollen wir hier auch immer irgendwo eine entzündungshemmende Ernährung, das ist ganz wichtig. Und wenn man noch so einen Schritt weitergeht und eben guckt, was ist denn so eine entzündungshemmende Ernährung, dann wollen wir da vor allem den Darm und die Leber unterstützen. Denn diese beiden Organe, das sind alle Organe wichtig im Körper, aber vor allem der Darm und die Leber, die sind da besonders wichtig. Denn der Darm spielt eine besonders wichtige Rolle, denn wir wissen mittlerweile, dass ungefähr 80% der ganzen Immunzellen praktisch, also des Immunsystems, wirklich seinen Sitz im Darm haben. Ja, dementsprechend spielt der Darm natürlich da eine sehr, sehr große und wichtige Rolle. Dann ist es eben so, dass wir im Darm die Darmflora haben. Also wir haben praktisch eine Flora auf der Haut, wir haben eine bei den Schleimhäuten und eben wirklich bei der Darmflora, wo eben auch die Darmschleimhaut eben auch ist. Und diese Darmflora, die hat eine sehr große Auswirkung aufs Immunsystem und auch auf die Entwicklung von Entzündungsprozessen und auch unser ganzes Wohlbefinden. Denn was die Darmflora ausmacht, sind zum Beispiel unsere ganzen Mikroben, also das heißt unsere ganzen Bakterien, die wir da eben haben, also die ganzen Darmbakterien, die sorgen eben für ein bestimmtes Gleichgewicht. Ja, man kann das auch fast messen, einem Ökosystem irgendwie auch gleichsetzen. Denn der Darm, der sollte eigentlich so ein bisschen wie so ein Ökosystem sein. Das heißt, wir wollen keine Monokultur, ja, wir wollen nicht irgendwie von drei verschiedenen Bakterienarten unglaublich viel, sondern wir wollen wirklich ein Ökosystem, das heißt eine Bandbreite an verschiedenen Keimen, an verschiedenen Stämmen. Wir wollen wirklich Abwechslung und das ist eben im Darm ganz wichtig. Und man weiß mittlerweile bei Menschen, die besonders gesund sind, ein besonders gutes Immunsystem haben, dass die meistens eine sehr gut ausgeprägte, bunte Darmflora haben. Und das kann sich nämlich so ganz positiv auf den Rest der Gesundheit eben auswirken. Und wir haben eben auch die Darmschleimhaut und das Ganze hängt miteinander zusammen. Das heißt, wenn zum Beispiel durch eine sehr einseitige Ernährung, das heißt durch viel Zucker, durch viel Weißmehl, durch aber auch viel Stress, ja, vielleicht auch irgendein Traumata, was auch immer, wenn das zutrifft, ja, und die Darmflora aus ihrem natürlichen Gleichgewicht gerät, entsteht eine Dysbiose, also ein Darmflora-Ungleichgewicht. Und das hat natürlich auch negative Auswirkungen auf die Darmschleimhaut. Und was dann entstehen kann, wir wollen ja eigentlich, dass diese Darmschleimhaut schön dicht ist. Was dann entstehen kann, ist ein Leaky Gut-Syndrom. Ja, also das, was mittlerweile, glaube ich, oft, was man öfters hört, was auch verbreitet ist, ist wirklich diese löchrige Darmschleimhaut. Das ist das, was dieses Leaky Gut-Syndrom praktisch ausmacht. Und wenn diese löchrige Darmschleimhaut praktisch zutrifft, dann können wir so kleine Nahrungsbestandteile und Dinge durch diese Löcher durchflutschen und gelangen in den Blutstrom, in den Blutkreislauf. Und es entstehen halt eben dann Nahrungs- und Unverträglichkeiten. Und man weiß mittlerweile, dass ein ungesunder Darm zum Beispiel auch die Ursache für Autoimmunerkrankungen und viele anderen Erkrankungen eben ist. Deswegen ist die Darmflora da einfach so unglaublich wichtig. Dann das nächste, was man sich natürlich dann fragen kann, was auch ganz wichtig ist, neben dem Darm, ja, ist auch ein Entgiftungsorgan, denn der Darm gehört auch zum Entgiftungsorgan dazu. Denn durch den Darm, also zum Beispiel durch den täglichen Stuhlgang, entgiften wir nämlich auch. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man jeden Tag auf Toilette geht. Denn es ist wichtig, dass wir einfach bestimmte Schlacken, bestimmte Dinge einfach ausleiten täglich. Und da ist der Darm, die gesunde Funktion der Darmflora ganz wichtig. Neben dem Darm ist aber die Leber, die ich auch, finde ich, super wichtig, die einfach eine ganz große Rolle hat und ganz wichtig finde, wenn es eben um diese entzündungshemmende Ernährung geht, wenn es darum geht, dass wir wirklich unseren Körper bei der Heilung unterstützen wollen, dann wollen wir vor allem Darm und Leber sehr unterstützen. Denn was macht die Leber so besonders? Die Leber ist das größte Entgiftungsorgan, auch so ziemlich das wichtigste Entgiftungsorgan. Denn wenn jetzt zum Beispiel die Leber überfordert ist, dann kann die Entgiftung nicht richtig funktionieren. Und andere Organe werden eben mehr beansprucht, wie zum Beispiel die Haut, ja, oder dann der Darm. Wir haben auch noch weitere Entgiftungsorgane, wie zum Beispiel die Lunge über die Atmung, ja. Und es ist eben ganz wichtig, dass wir gerade die Leber auch gut pflegen. Denn was die Leber zum Beispiel gar nicht gerne mag, ist Alkohol, ist Nikotin, ist zu viel Zucker, sind ungesunde Fette, Weißmehl. All die Dinge haben nämlich eine negative Auswirkung nicht nur auf die Darmflora, sondern auf die Leber. Und die beiden gehen auch Hand in Hand. Ja. Die sind ja auch miteinander verbunden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dann über die Ernährung schauen, dass wir diese beiden Organe richtig gut unterstützen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist eine entzündungshemmende Ernährung? Und eine entzündungshemmende Ernährung ist eine überwiegend pflanzliche Ernährung. Also wirklich eine Ernährung, die reich ist an pflanzlichen Lebensmitteln. Warum? Weil die pflanzlichen Lebensmittel die Quelle von Ballaststoffen sind, weil die pflanzlichen Lebensmittel reich an sekundären Pflanzenstoffen sind, die nämlich auch dabei helfen, freie Radikale im Körper einzufangen. Und weil einfach in den ganzen pflanzlichen Lebensmitteln wirklich die meisten Nährstoffe einfach drin sind und wir dann auch wirklich ja, mit diesen entzündungshemmenden Eigenschaften dann auch arbeiten können. Was nicht dazu gehört, sind Dinge wie industrieller Zucker, zu viel tierische Produkte. In kleinen Mengen ist es absolut okay, aber eben dieses Übermaß gerade auch an Wurst und diesen Mischprodukten, zu viel auch Schweinefleisch, zu viel auch Fisch oder zu viel, ja, gerade auch die ganzen Milchprodukte. Gerade das gehört nicht dazu. Dazu gehören auch nicht Konservierungsstoffe, dazu gehören auch keine Süßstoffe. Das alles gehört nicht dazu. Was eben auch dazu gehört, sind die Ballaststoffe. Ja, und die Ballaststoffe, die finden wir eigentlich nur in pflanzlichen Lebensmitteln. Denn diese Ballaststoffe, das sind praktisch Kohlenhydrate, die der Darm eigentlich nicht wirklich verdauen kann. Und deswegen sind die praktisch, die gelangen dann praktisch in den Dickdarm. Und dort sind die praktisch Futter für die guten Bakterien. Und diese guten Bakterien, die produzieren dann kurzkettige Fettsäuren. Und die stehen nämlich im Zusammenhang mit den ganzen gesundheitlichen Vorteilen, die es dann im Körper eben so gibt. Genau, das ist eben bei den Ballaststoffen ganz wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass wenn wir unsere Darmflora aufbauen wollen und dass wenn wir uns unserer Gesundheit wirklich was Gutes tun wollen, dass wir wirklich ballaststoffreich essen. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und was auch noch zu einer entzündungshemmenden Ernährung gehört, sind ausgewählte Kräuter und Gewürze, weil die einfach oft, also da kann man sich fast ein bisschen vorstellen, Kräuter und Gewürze ist so eine ganz potente Wirkung auch drin. Also da ist wirklich so, die Pflanzen haben einfach eine gewisse Heilkraft und deswegen gehören die da definitiv auch dazu. Wichtig sind auch Bitterstoffe. Ja, also Bitterstoffe gehören für mich zu einer entzündungshemmenden Ernährung definitiv auch dazu. Finden wir eigentlich alles unter diesem Schirm. Überwiegend pflanzliche Lebensmittel, ja, denn da gehören ja Kräuter dazu, da gehören ja auch Gewürze dazu, dazu gehört das ganze Obst, Gemüse, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und vieles, vieles mehr. Und Bitterstoffe haben wir nämlich in der heutigen Ernährung meistens viel zu wenig, denn es ist so, dass wir alle eine natürliche angeborene Affinität gegenüber süß haben. Ja, die Muttermilch ist schon süß und auch evolutionär bedingt wurde einfach der süße Geschmack hat uns eigentlich schon immer irgendwo symbolisiert, das ist gut für uns, das ist reif, das ist eine reife Frucht, ja, davon kann man mehr essen. Und bitter ist eher so, oh, das könnte vielleicht giftig sein. Das Problem ist, früher waren eigentlich in den ganzen Obst und Gemüse, was man so gekauft hat, überall noch Bitterstoffe drin und die wurden aber von der Lebensmittelindustrie nach und nach herausgezüchtet. Das heißt, wir nehmen eigentlich kaum noch Bitterstoffe zu uns. Und alle Organe haben so Bitterstoffrezeptoren. Das heißt, gerade vor allem auch die Leber wird nämlich durch die Bitterstoffe ganz, ganz stark, also die Entgiftung wird ganz stark gefördert, ja, und das ist wirklich super, super gut, auch für den Darm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nämlich dann auch darauf achten, wirklich täglich Bitterstoffe zu uns zu nehmen. Was jetzt so der nächste Punkt ist, und das ist ein bisschen größerer Punkt, weil das ist etwas, wo ich vorher schon mal gesagt habe, das gehört eigentlich zur entzündungshemmenden Ernährung nicht dazu. Ich möchte aber, dass jeder versteht, warum das nicht dazu gehört und warum es auch so wichtig ist, dass wir da überwiegend auch darauf verzichten. Ja, auch wenn es am Anfang manchmal gar nicht so einfach ist. Ich erlebe auch immer wieder in den Beratungen, dass tatsächlich dann die Süßigkeiten das Schwierigste ist, wo die Leute darauf verzichten können. Aber wenn man da, ich sag mal, so ein Warum hat und auch dementsprechende Alternativen findet, dann macht man das irgendwann auch gerne. Und es ist auch irgendwann überhaupt nicht mehr schwer. Denn der Zucker, der gehört zur entzündungshemmende Ernährung oder generell zu dem Thema Food as Medicine definitiv nicht dazu, liegt vor allem daran, dass man sich erstmal fragen kann, was macht der Zucker? Und hier meine ich nicht den Zucker im Obst, sondern wirklich den industriellen Zucker. Was macht der mit unserem Körper? Ja, also der besteht vor allem, also dieser typische Industriezucker, der besteht vor allem aus Glukose und Fructose. Und das sind ganz, ganz schnell resorbierbare Kohlenhydrate. Ja, und die gelangen dann praktisch direkt ins Blut, beziehungsweise gehen eben ins Blut über. Und liefern uns sehr schnell Energie. Das ist auch dieses typische kurze Zuckerhigh, was man dann eben manchmal hat, wenn man dann viel davon gegessen hat. Und das veranlasst aber den Körper dann viel Insulin zu produzieren. Und das ist aber ein Problem, wenn das einmal kurz passiert, kein Problem. Aber wenn man das wirklich mehrmals täglich oder jeden Tag macht, dann ist das ein großes Problem, weil das führt nämlich dann zu diesen starken Blutzuckerschwankungen. Und diesem schnell fallenden Blutzuckerspiegel dann eben auch. Und dann entsteht zum Beispiel auch Heißhunger. Und das ist auch so eine Basis irgendwo auch für Entzündungsprozesse im Körper. Und außerdem ist es dann auch so, dass ein übermäßiger Verzehr von Zucker der sorgt für ein, ich sag mal, fast so ein bisschen schlechtes Milieu im Körper, gerade auch in der Darm, im Darmbereich. Denn es ist eben so, dass der Mann wirklich weiß, dass ein Übermaß an Zucker, dass das wirklich schädlich für die Darmflora ist, weil das nämlich ein Bakterienkiller für gute Bakterien ist und einen Nährboden setzt für Bakterien, Viren und so weiter, die wir eigentlich nicht haben wollen. Vor allem eben für auch Pilze, wie zum Beispiel den Candida-Pilz, der in geringem Maßen vollkommen gesund in unserem Körper ist, aber in Übermaßen ein Riesenproblem gibt. Ja, und dann steht so eine Candidose, also wirklich so eine Candida-Infektion im Körper. Und das sorgt dann auch für eine unglaublich ungesunde Darmflora und hat natürlich dann wieder Auswirkungen auf Entzündungsprozesse im Körper, Auswirkungen aufs Immunsystem. Das geht dann alles Hand in Hand. Deswegen dieser Satz, den man manchmal sagt, die Gesundheit sitzt im Darm, also da ist schon sehr, sehr viel Wahres auch dran. Dann ist es eben auch so, dass Zucker ein extremer Suchtfaktor ist. Ja, also das gibt einen Grund, warum viele, wenn man mit Zucker praktisch anfängt, kaum aufhören kann. Ja, weil das ist einfach, Zucker macht schon irgendwo auch süchtig. Ja, man hat das auch in Experimenten mit Mäusen und Ratten herausgestellt, dass die dann da gar nicht mehr aufhören können. Und natürlich möchte das die Zuckerindustrie oder die Lebensmittelindustrie per se jetzt nicht so wirklich so zugeben oder wird oft nicht so weit verbreitet, weil es ist natürlich extremst markenschädigend. Und Ziel ist es natürlich auch bei den ganzen Lebensmitteln, dass wir davon mehr kaufen, mehr essen und davon auch süchtig werden, damit die auch alle Geld dran verdienen. Und deswegen sollte man sich wirklich manchmal ein bisschen Gedanken machen, wie kann das sein, dass ich nach einem Lebensmittel praktisch so süchtig werde? Was ist da drin? Dann ist es eben auch so, dass Zucker zu einer Fettleber führen kann. Also ein Übermaß an industriellem Zucker kann zu einer Fettleber führen, denn die Leber, die kann praktisch den Zucker in Fett umwandeln, beziehungsweise auch in Fett dort speichern. Und das führt dann eben zu einer Fettleber. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem auch unserer modernen, heutigen Zeit. Denn was nämlich bei der Leber so ein bisschen das Problem ist, die Leber leidet still. Denn die Leber hat keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, wir spüren nicht, wenn es der Leber nicht gut geht. Wir merken es dann nur, dass wir dann vielleicht ständig müde sind oder dann irgendwann mal schon vielleicht ein Jahr später oder ein halbes Jahr später an Blutwerten, dass mit der Leber vielleicht irgendwas nicht stimmt. Ja. Und deswegen umso wichtiger, da täglich darauf zu achten. Dann weiß man natürlich auch, Zucker fördert Karies. Ja, ganz klar, kann einem jeder Zahnarzt bestätigen. Und was auch ich immer gerne dazu zähle, ist per se jetzt biochemisch gesehen kein Zucker, aber die ganzen Süßstoffe. Denn die Süßstoffe sind natürlich vom Geschmack her auch unglaublich süß, aber die haben eine sehr negative Auswirkung auf die Darmflora. Ja, das hat man einfach in Studien festgestellt, dass die Darmflora extremst negativ beeinflussen. Und deswegen würde ich immer empfehlen, Süßstoffe auf jeden Fall weg damit. Ja, das ist nicht gesund. Und was aber man auf alle Fälle verstehen muss, dass man Obst nicht industriellem Zucker gleichsetzen kann. Denn Obst kommt mit Ballaststoffen, mit ganz vielen Nährstoffen. Und das führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel nicht so schnell steigt, dass die Darmflora praktisch genährt wird mit den guten Ballaststoffen. Und das sind keine, ich sag mal, leere Kalorien in dem Sinne. Ja, deswegen kann man Obst nicht mit industriellem Zucker gleichsetzen. Ganz, ganz wichtig. Dann sollte man sich natürlich so ein bisschen fragen, ja, es ist vielleicht nicht immer die Lösung, generell nichts Süßes mehr zu essen, ja, sondern man kann sich fragen, was sind denn gute Alternativen? Und da sind natürlich, klar, Obst ist eben eine gute Alternative. Das kann man auch eben alles verwenden, wenn man sich fragt, ja, wie kann ich denn vielleicht einen Kuchen backen oder was anderes Süßes machen, ohne jetzt industriellen Zucker zu verwenden. Und da kann man wirklich, meine Favoriten sind einmal zerdrückte Bananen, Trockenfrüchte, Dattelmus, ja, was man selber machen kann. Ja, Kohlensirup, das ist der einzige, weil Sirup ist nämlich immer eigentlich etwas, weil es ist ja so, Zucker hat ganz, ganz viele Namen, ja, und alles, was mit Ose endet und mit Sirup endet und irgendwelche Dicksäfte und Co., das ist alles Zucker, ja, hat einfach nur verschiedene Namen. Aber der Jakonsirup ist ein bisschen anders, weil der nämlich sehr reich an Ballaststoffen ist. Ja, der kommt aus der Jakonwurzel. Erdmandel ist auch etwas, was auch für Nussallergiker geeignet ist, weil diese Erdmandel hat einen sehr, sehr süßen Geschmack. Und Dinge wie Apfelmus und natürlich das ganze frische Obst, ja, das kann man alles wunderbar verwenden. Ja, und das ist etwas anderes als der typische industrielle Zucker, den man eben so kennt. Dann ist natürlich die nächste Frage, warum sollte man, wenn man auf eine entzündungshemmende Ernährung achtet, weniger tierische Produkte zu sich nehmen? Einmal liegt es daran, dass eben tierische Produkte heutzutage sehr, sehr stark verarbeitet sind. Auch, dass es einfach vermehrt Massentierhaltung gibt. Ja, und irgendwo ist schon auch alles Energie. Und wenn ich einfach was zu mir nehme, was furchtbar gelitten hat und was einfach keine, weil wir wollen ja, wenn wir den Körper bei der Heilung unterstützen, wollen wir eben eine Ernährung, die der Körper sollte, die ganzen Lebensmittel sollten ganz, ganz viel Prana, also ganz viel Lebensenergie auf einer ganz hohen heilenden Schwingung praktisch enthalten. Und wenn etwas praktisch tot ist und dann auch noch gelitten hat davor, dann ist das nichts, was den Körper bei der Heilung unterstützt. Das ist wichtig zu verstehen. Dann enthalten eben viele tierische Produkte einfach sehr viele gesättigte Fettsäuren und wir wollen in der Ernährung mehr ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren haben und die haben wir eben mehr in den pflanzlichen Lebensmitteln, deswegen sollten wir von den tierischen da so ein bisschen zurücktreten und tierische Produkte sind keine Quellen für Ballaststoffe. Ja, wenn wir darüber reden, was beeinflusst die Darmflora wirklich positiv, dann ist es so, dass die tierischen Produkte keine Ballaststoffe enthalten. Und das ist natürlich dann etwas, was die Darmflora nicht positiv beeinflusst und jetzt nicht dazu beiträgt, dass die Darmflora aufgebaut werden kann, sondern eher zum Gegenteil dann eher führt. Dann ist es auch ganz wichtig, dass man mal schaut, was gehört eben noch weiterhin zu einer entzündungshemmenden Ernährung. Das sind ganz klar die Omega-3-Fettsäuren. Ich hatte ja vorher gerade bei den tierischen Produkten schon mal was gesagt zu gesättigten Fettsäuren, dass die eigentlich unseren Körper weniger gut tun, beziehungsweise wir da eben nur ganz wenig von haben wollen. Und wir wollen mehr von den ungesättigten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren und dazu gehören eben auch die Omega-3-Fettsäuren. Das sind essentielle Fettsäuren, das heißt, der Körper kann sie selbst nicht herstellen und deswegen müssen wir sie über die Ernährung zuführen. Und man weiß mittlerweile, dass die Omega-3-Fettsäuren nicht nur wichtig, weil sie einfach essentiell für den Körper sind, sondern weil sie eben auch eine positive Auswirkung auf die Darmflora haben und die ganzen, ich sag mal so, guten Bakterien positiv beeinflussen können. Und Quellen für Omega-3-Fettsäuren sind zum Beispiel Leinsamen, Leinöl, Hanfsamen, Chiasamen, Walnüsse, Avocados auch teilweise, Rapsöl auch ein bisschen und Algenöl. Und was jetzt so ein bisschen das Problem ist, deswegen empfehle ich eigentlich immer, Omega-3 auch zu supplementieren, wirklich als Öl oder als Kapsel. Weil diese ganzen Dinge wie Leinsamen, Chiasamen, Walnüsse, das ist alles super gesund, gar keine Frage. Aber die haben nicht so eine gute Bioverfügbarkeit. Das heißt, der Körper kann dieses Omega-3 da nicht so gut raus extrahieren. Und deswegen, es kommt nicht so viel an. Und wenn man gezielt so eine Algenölkapsel nimmt, ja, täglich, dann ist das wirklich etwas, was dem Körper unglaublich gut tut und was auf jeden Fall auch die Darmflora dann positiv beeinflussen kann. Das heißt, diese Omega-3-Fettsäuren, die empfehle ich wirklich sehr. Und es ist so, dass zum Beispiel der Lachs, ja, der enthält ja auch Omega-3, aber der enthält nur Omega-3, weil er die Algen frisst. Und diesen Mittelweg kann man eigentlich umgehen, indem man wirklich Omega-3 direkt supplementiert, weil viele immer meinen, ja, aber wenn man sich überwiegend pflanzlich ernährt, dann hat man ja praktisch eigentlich keine Omega-3-Fettsäuren. Wie gesagt, der Lachs enthält die eben auch nur, weil er sie zu sich nimmt. Genau, also deswegen die Omega-3-Fettsäuren, die spielen bei diesem Food is Medicine entzündungshemmende Ernährung eine große Rolle. Hat man vor allem erst in den letzten Jahren wirklich entdeckt, dass die da so wichtig sind und sich so positiv auf den Körper, auf den Mechanismus auswirken können. Aber das ist wirklich eine sehr gute Sache. Dann geht es weiter, was auch ganz wichtig ist bei dieser entzündungshemmenden Ernährung, sind Gewürze und Kräuter. Im Ayurveda werden Gewürze ja wirklich sehr gerne eingesetzt, weil man eben sagt, die haben wirklich so eine, ja, die haben auch so eine richtige medizinische Wirkung, wenn man sie richtig einsetzt. Und dementsprechend werden die nicht nur zum Kochen verwendet, um wirklich, ich sag mal, als guten Geschmack an die ganzen Lebensmittel auch eben so dran zu geben, ja, damit das alles etwas nach mehr schmeckt. Die kann man eben dann auch wunderbar medizinisch einsetzen. Ganz vorne dabei, gerade beim Thema Food as Medicine, ist wirklich Kurkuma, weil Kurkuma hat eine sehr stark entzündungshemmende Wirkung. Kurkuma ist auch sehr gut, weil das Kurkuma enthält auch, wenn man das schmeckt, dann merkt man, er schmeckt so ein bisschen bitter, ja. Das heißt, er hat auch so ein bisschen entgiftende Wirkung auf die Leber, kann die Leber unterstützen. Und deswegen, wenn man wirklich auch weiß, man hat akut mit Entzündungsprozessen im Körper zu tun, ja, oder es ist da gerade eben irgendwas, oder man hat einen Infekt, wirklich gucken, dass man gezielt Kurkuma in die Ernährung integriert. Und das kann schon wirklich so ein guter, so 5, 6 Gramm, also ein guter Teelöffel können das schon sein. Weil viele denken da immer dann an so eine kleine Prise. Man kann den getrockneten, gemahlenen Kurkuma verwenden. Man kann aber auch frischen Kurkuma verwenden, indem man sich zum Beispiel auch mal so einen Ingwer-Shot macht und Kurkuma mit entsaftet oder man macht sich einen Tee damit. Das kann man auch alles verwenden. Man muss nur ein bisschen aufpassen, der frische Kurkuma, der färbt sehr gerne stark die Hände. Das heißt, da gucken, ob man dann eben gut aufpasst oder eben dann auch mal den gemahlenen nimmt. Denn also ich nehm beides in der Küche. Ja, es ist beides gut und da kann man einfach schauen, was man dann bevorzugt. Ingwer ist auch noch so, also wie ich so Kurkuma, Ingwer, das sind so die, ich finde persönlich, so das sind die Stars unter den Gewürzen, ja, weil gerade die Ingwerwurzel, die ist auch einfach super, super heilsam, denn Ingwer enthält tatsächlich mehrere Geschmacksrichtungen. Wenn man nämlich den auch mal wirklich kaut, dann merkt man gut, der ist in erster Linie super scharf, aber da ist eben auch noch eine ganz kleine Süß dabei, da ist auch noch so ein bisschen Säure dabei, da ist auch noch was bisschen Bitteres dabei. Und dementsprechend hat der Ingwer auch ganz tolle Wirkung, der ist nämlich auch entzündungshemmend. Der ist so ein bisschen, man sagt, auswurffördernd. Das heißt, gerade so bei den ganzen Verschleimungsproblematiken, auch wenn man erkältet ist, dann ist Ingwer einfach super, weil der nämlich so ein bisschen Verschleimung löst. Und Ingwer tonisiert auch so ein bisschen die Stimme, wenn man zum Beispiel Ingwertee trinkt. Also Ingwer ist da wirklich ein ganz, ganz tolles Gewürz. Und die Wurzel, die kann man klein schneiden, kann man sich einen Tee draus machen, kann man zum Kochen verwenden, kann man in Pulver oder auch in Stücke, kann man in Porridge reintun. Also da würde ich wirklich gucken, Kurkuma und Ingwer, die haben auch beide so eine antibakterielle, antivirale Wirkung, das dann täglich auch zu integrieren. Was ich auch immer sehr, sehr gerne mag und was ich immer auch gerne verwenden möchte, sind Kümmelsorten. Ja, wir kennen hier vor allem den klassischen Kümmel. Und im Ayurveda sagen wir auch gerne, dass sich Gegensätze ausgleichen. Das heißt, dass wenn wir was schwer Verdauliches haben und dann was dran geben, was das leichter verdaulich macht, dass das dann auf jeden Fall bekömmlicher wird. So wussten unsere Großeltern auch oft schon, dass wir an Sauerkraut oder an Brote und so weiter, dass wir da Kümmel dran geben, um das eben bekömmlicher machen, leichter verdaulicher zu machen. Und der Kreuzkümmel ist zum Beispiel auch etwas, mit dem ich sehr viel arbeite, auch dem klassischen Kümmel, wo man sich auch in dem Buch Vegan Ayurveda ist zum Beispiel auch so ein verdauungsstärkender Gewürztee. Da ist eben auch eine Mischung aus Koriander, Kreuzkümmel und Fenchelsamen, ja, wo man sich auch wirklich so ein richtiges, ich sag mal, Tonikum bzw. Tee dann eben kochen kann. Man kann ihn aber eben auch so, kann man ihn kauen nach dem Essen, man kann ihn zum Kochen verwenden. Also der Kümmel ist da wirklich vielseitig einsetzbar und der enthält eben auch so diese ätherischen Öle, die so ein bisschen entkrampfend, entblähend wirken. Und das ist eben auch ein ganz tolles Gewürz. Dann habe ich gesagt, es geht auch um die Kräuter. Das heißt Löwenzahn, Artischocke, Mariendistel. Diese Kombination finde ich super, weil das sind alles Kräuter, die enthalten Bitterstoffe. Die enthalten auch verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe. Und vor allem durch diese Bitterstoffe sind die wirklich gerade so Löwenzahn, Artischocke, Mariendistel sind wirklich drei ganz tolle Kräuter, die die Leber stark unterstützen bei der Entgiftung. Und wann immer man weiß, oder man kann das auch wirklich mal kurweise machen, dass man daraus sich einen Tee zubereitet. Es gibt es auch teilweise als Kapseln im Reformhaus zu kaufen, dass man wirklich sagt, man so im Frühjahr unterstützt man mal für 2, 3 Wochen, auch für 4 Wochen wirklich gut die Leber und macht dann wie so eine kleine Leberkur. Ich mache sowas auch jedes Jahr, dass ich da dann immer auch so dementsprechende Kräuter eben einnehme und die dann einfach die ganze Entgiftung im Körper auch wirklich unterstützen. Und generell grüne Kräuter. Da bin ich auch ein sehr großer Fan von. Ich habe wirklich im Kühlschrank immer grüne Kräuter und ich kann auch nur empfehlen, wenn man einkaufen geht, dass man sich wirklich mal so ein Bündel Petersilie, bisschen Schnittlauch, Koriander, dass man sich das alles einfach mitnimmt und in ein Glas Wasser in den Kühlschrank stellt und wirklich so hinstellt, dass man sie auch immer gut sieht und davon dann immer auch mal wieder täglich eine Handvoll rausnehmen, klein hacken und übers Essen drüber streuen. Oder wenn man sich einen Smoothie macht, dann da reingeben. Denn diese Kräuter, die haben alle wirklich entgiftende, leberunterstützende Wirkung, haben auch noch Ballaststoffe und enthalten viel Chlorophyll, ja, also wirklich sekundäre Pflanzenstoffe auch noch. Und das ist einfach etwas, was der Gesundheit unglaublich gut tut. Und wir sind so ein bisschen gewöhnt, dass wir diese Kräuter immer so als Dekokräuter nehmen. Das heißt, dass wir da irgendwie so ein paar Blättchen abzupfen und irgendwo drüber streuen. Ja, und das können wir auch wirklich anders machen, indem wir wirklich mehr davon eben integrieren. Es ist so, dass wenn wir den Ayurveda-Ansatz auch so ein bisschen mit ins Boot holen wollen, dann ist natürlich alles, was ich vorher gesagt habe, gehört auch irgendwo zum Ayurveda. Denn Ayurveda möchte auch, dass wir uns überwiegend entzündungshemmend ernähren. Auch dieser Spruch Food as Medicine kommt eigentlich aus dem Ayurveda, weil wir da eben auch wissen, dass wir eben mit der täglichen Ernährung wirklich auch heilen können. Ja, nicht immer nur ausschließlich, vieles muss Hand in Hand gehen, dass wir eben an der mentalen Gesundheit arbeiten, dass wir eventuell auch Medikamente nehmen, dass wir bestimmte Phytotherapie, Kräutertherapie machen und dass wir mit der Ernährung arbeiten. Ja, das muss man nicht immer so getrennt sehen. Auch Menschen, ich kriege auch immer wieder mal Nachrichten so, ja, ich muss jetzt irgendwie Cortison nehmen, das heißt, jetzt hilft dir eh nichts mehr. Ja, nimm das Cortison, aber guck auch trotzdem, dass du mit der Ernährung deinen Körper unterstützen kannst. Ja? Denn das heißt nicht, dass dann plötzlich Ernährung gar nichts mehr wirkt, sondern auch da kann man trotzdem weiter den Körper unterstützen. Nicht dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip. Und beim Ayurveda ist es ja so, dass wir auch gerne warme und gekochte Mahlzeiten so ein bisschen bevorzugen. Denn über generell, ich kann mir vorstellen, dass viele vielleicht auch den Vortrag jetzt hören und sagen, ja, ich habe vielleicht selber eine Autoimmunerkrankung oder ich habe bestimmte Beschwerden. Dann ist es oft so, dass man, wenn man vielleicht generell gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen ist, dass man oft auch nicht so eine starke Verdauung hat. Ja, das Akne ist nicht so stark, das Verdauungsfeuer. Und gerade wenn die Verdauung nicht ganz so stark ist, dann sollten wir überwiegend warm und gekocht essen. Das heißt, dann sollten wir wirklich darauf achten, dass wir unsere Verdauung so ein bisschen schont und jetzt nicht zu viel Smoothies, Salate, Rohkost und Co. essen, sondern dass wir mehr warm und gekochte Speisen eben zu uns nehmen. Und das bedeutet, dass man den Tag zum Beispiel auch mit einem warmen Frühstück startet. Ja, dass man morgens auch als allererstes, ich gehe auf die praktischen Tipps nachher noch ein bisschen mehr mit ein, dass man aber morgens wirklich sagt, ich starte meinen Tag mit einem warmen Getränk und nehme dann ein warmes Frühstück zu mir. Denn das ist etwas, was der Verdauung wirklich gut tut, gerade wenn die eben nicht ganz so stark ist und was dann wirklich eher die Gesundheit unterstützt, als wäre es das, wenn ich sage, ich mache mir jetzt einen Smoothie mit ganz viel kalten Sachen, die zwar an sich super gesund sind, aber was hilft mir denn das ganze Gesunde, wenn meine Verdauung eh stark genug ist und die ganzen Nährstoffe das alles gar nicht richtig aufnehmen kann? Ja, dann nehme ich lieber was zu mir, was warm und gekocht ist, ich dann aber alles gut resorbieren kann. Genau, dementsprechend darauf dann achten, dass man mehr warm und gekocht isst. Wichtig ist auch im Ayurveda, dass wir so ein bisschen mit den Jahreszeiten auch mitgehen. Ja, dass wir nicht das ganze Jahr über zum Beispiel nur grün essen, ja, weil ganz viel Grün hat zum Beispiel ein bisschen mehr Saison in den Frühjahr- und Sommermonaten, sondern dass wir dann in den Wintermonaten schauen, dass wir mehr dann eben Wurzelgemüse integrieren, mehr Erdung, mehr Wärmen, ja, dass wir da einfach mehr, ja, insgesamt mehr dann auch warm auch zu uns nehmen. Und weil was eben auch ganz oft so ist, dass viele Menschen, die gesundheitlich so ein bisschen, ich sag mal, angegriffen sind, dass die auch sehr viel frieren, ja, weil einfach insgesamt der Körper sehr, sehr auch ausgekühlt oft auch ist. Das heißt, da wollen wir auch einfach mehr Wärme dem Körper schenken, indem wir auch über die Nahrung, gerade auch in den Wintermonaten, mehr warm gekocht essen und uns auch insgesamt mehr warm halten. Ganz wichtig. Und der Ansatz im Ayurveda ist da eben auch, dass wir verschiedene Geschmacksrichtungen integrieren. Ich habe das ja vorher auch schon mit den Bitterstoffen genannt. Ja, also da gibt man ja hier auch die Empfehlung, dass Bitter auf jeden Fall unglaublich gesund ist und dass wir eben heutzutage eher das Problem haben, dass wir viel zu viel süß und zu viel salzig haben und dass wir eben mehr auch bitter integrieren wollen. Ja, ganz wichtig. Und deswegen wollen wir auch hier schauen, dass wir nicht nur süß haben, sondern süß, salzig, bitter zusammenziehend, sauer und scharf. Ja, das sind die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wenn man generell Entzündungsprozesse im Körper hat oder auch so mit verschiedenen Beschwerden zu tun hat, vorsichtig sein mit der Geschmacksrichtung scharf. Ja, das möchte ich immer dazu sagen. Denn scharf ist etwas, was, wenn das zu viel ist, ja, wenn man zu viel scharf ist, dann ist es einfach zu anregend für den Körper und fördert auch Entzündungen dann noch mehr. Das heißt, Vorsicht sein mit Tabasco-Soßen, mit zu viel Chili, zu viel Pfeffer und generell eben zu viel Schärfe im Essen. Heißt nicht, dass man nie scharf essen sollte. Ingwer hat ja zum Beispiel auch Schärfe, kann man wunderbar integrieren, aber eben nicht jeden Tag noch extra scharf immer überall drüber machen. Ja, damit würde ich einfach vorsichtig sein. Genau. Dann geht es jetzt erstmal weiter mit Praxistipps, ja, denn ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Denn es hilft nichts, wenn man in tiefster Ebene irgendwie alles versteht, aber das Ganze nicht in die Praxis umsetzen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr hier auch wirklich rausgeht und Tipps von mir bekommt, wie man das wirklich in die Praxis umsetzen kann, wie man das Ganze wirklich, ja, wie man damit gut in der Praxis eben arbeiten kann. Und ganz, ganz wichtig, und das möchte ich wirklich, dass das jeder versteht, wenn es darum geht, sich gesünder zu ernähren, einen gesünderen Lebensstil zu haben, dass man jetzt mehr, das ist es wirklich so ein kleiner Shift, dass man sich nicht mehr alleine nur darauf konzentriert, was ich alles nicht darf. Das ist nämlich der größte Fehler, den alle machen, wenn sie sagen, ab dem 1.1. ernähre ich mich gesünder und so weiter und verzichte auf das und das und das und das und das und das. Und dann denken wir die ganze Zeit daran, was wir alles nicht dürfen und empfinden alles als unglaublich anstrengend. Und der Trick ist hier, sich nicht alleine die ganze Zeit darauf zu konzentrieren, was man nicht darf, sondern wirklich so einen Shift zu machen und sich zu fragen, was darf ich jetzt noch alles? Beziehungsweise, was kann ich jetzt alles Gutes hinzufügen? Das ist so das Allerwichtigste, dass man hier wirklich schaut, was kann man Gutes hinzufügen? Denn das beste Beispiel ist, man möchte mehr Gemüse essen. Es wird ja so empfohlen, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag zu essen, beziehungsweise es sollte davon mehr Gemüse als Obst sein. Das heißt, dass man wirklich diese 3 Portionen Gemüse am Tag hat, 2 Portionen Obst zum Beispiel. Und dass man dann nicht denkt, jetzt muss ich das nicht mehr essen, das nicht mehr essen, das nicht mehr essen, sondern dass man sich als erstes mal fragt, gut, wo kann ich denn diese Gemüseportion und Obstportion unterbringen? Selbst wenn man dann mittags vielleicht sein Fleisch mit der Soße und den Nudeln hat, kann man noch eine extra Portion Brokkoli dazugeben und kann am Ende noch ein bisschen frische Kräuter drüber tun. Das ist auch schon mal super für die Gesundheit. Ja, auch wenn man die anderen Sachen am Anfang noch isst, aber erstmal gucken, oder kann ich irgendwo Omega-3-Fettsäuren integrieren? Ja, dass man erstmal wirklich schaut, was kann ich Gutes hinzufügen? Ganz, ganz wichtig, weil dann hat man auch irgendwann, merkt man, man muss so viel Gutes hinzufügen, dass man irgendwann gar nicht mehr so viel Platz für die ganzen ungesunden Sachen hat und dann automatisch nicht mehr so viel von dem isst. Ja, das ist ganz wichtig. Und was man da wirklich machen kann, dass man am Anfang sagt, okay, also ich schaue erstmal, dass ich genügend Gemüse und Obst in meine Mahlzeiten integriere. Das bedeutet, dass man erstmal noch eine extra Portion von allem dazu gibt. Dann, dass man schaut, okay, ich merke, dieses Warme am Morgen tut mir vielleicht sehr gut oder generell Tee trinken tut mir gut, dass ich dann aus dem Buch zum Beispiel Vegan Ayurveda mir diesen verdauungsfördernden Gewürztee täglich zubereite und davon eine große Tasse am Morgen oder am Nachmittag oder am Abend trinke. Optimalerweise dann wirklich am Morgen, aber man kann es auch zu einer anderen Tageszeit machen, dass man davon dann eben was Gutes dazufügt. Dass man im nächsten Schritt schaut, okay, ich weiß, ich habe mit Entzündungsprozessen zu tun, das heißt, ich versuche, Kurkuma zu integrieren. Das heißt, ich kaufe mir entweder die frische Kurkuma-Wurzel oder ich nehme das Pulver und gebe das in meinen Porridge dazu oder ich mache mir eine goldene Milch, dass ich hier wirklich gezielt Kurkuma integrieren kann. Dass ich beim Einkaufen immer frische grüne Kräuter einkaufe, die wirklich in die Küche stelle und die dann auch rausnehme, hacke, über mein Essen drüber streue, vielleicht auf den Küchentisch, wenn meine Familie hat, mit dazu stelle, dass jeder sich davon was nehmen kann. Und dass man so einfach wirklich sich fragt, wo kann ich gute Dinge, wie dann die Gewürze, wie das Gemüse, das Obst dann hinzufügen kann. Kann ich Omega-3-Fettsäuren, bei mir steht das auch immer, das steht im Kühlschrank direkt, wenn ich das aufmache, sehe ich, aha, meine Kapseln Omega-3-Fettsäuren nehme ich am Morgen direkt zum Frühstück dazu. Ja, und das ist kein großer Aufwand und ich weiß, die haben entzündungshemmende Wirkungen, die sind gut für die Darmflora und ich habe da schon mal gleich was Gutes für mich getan. Und sich wirklich auch mal zu fragen, gerade wenn man so komplett überfordert ist mit allem, das Gefühl hat, jetzt kommt hier der neueste Ernährungstrend, jetzt muss ich noch das machen, die Kraft aus der Natur nutzen. Ja, denn wir sind ein Teil von der Natur. Wir brauchen die Natur auch in Oma, um in unser individuelles Gleichgewicht zu kommen und wirklich sich zu fragen, was gibt es in der Natur? Und das wird nie out. Kann ich euch gleich sagen, das wird nie out werden. Das heißt, das ist wirklich auch gerade so, das ist nur Ayurveda, das ist ein zeitloses Wissen. Egal welcher Ernährungstrend um die Ecke kommt, das Wissen wird immer irgendwo bleiben und auch konstant bleiben. Natürlich muss man manchmal gucken, wie kann man das in den modernen Alltag integrieren. Aber das, was aus der Natur kommt, das wird immer irgendwo bleiben und das ist auch immer das, was irgendwo gut für uns ist. Das heißt, wenn man sich in erster Linie auf natürliche Lebensmittel konzentriert, ja, wirklich die Kraft der Natur nutzt, dann kann man da nicht viel falsch machen. Ja, und wann immer man mit allem überfordert ist, in die Natur schauen und gucken, was gibt es gerade da. Und das bedeutet auch vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit in der Natur verbringen. Ja, sich wirklich auch mit der Natur zu verbinden, das sind alles Dinge, die tatsächlich auch nachweislich entzündungshemmende Wirkung auf den Körper haben. Jetzt noch so ein paar wirkliche praktische Tipps. Ja, das heißt, was man wirklich machen kann. Das erste ist wirklich von alkoholreichen Getränken auf alkoholfreie Getränke umsteigen. Weil es ist leider so gang und gäbe, dass man mehrmals die Woche abends ein Glas Alkohol trinkt und jede Woche Alkohol trinkt. Und generell ist einfach so, dass wenn man den Körper bei der Heilung unterstützen möchte, dann ist da eigentlich kein Platz für Alkohol. Ja, und wenn man sagt, man genießt irgendwie diesen Drink, mal gucken, ob man vielleicht auf ein alkoholfreies Getränk wirklich umsteigen kann. Das ist ganz wichtig, wenn man den Körper da wirklich unterstützen möchte. Generell in der Ernährung vegane, vegetarische Gerichte bevorzugen, auch wenn man irgendwo auswärts isst, immer gucken, was gibt es denn da auf der Speisekarte und Co., was irgendwie vegan, vegetarisch ist. Ja, das versuchen immer zu bevorzugen. Ich würde auch immer empfehlen, einmal die Woche oder auch zweimal die Woche, von mir aus auch dreimal die Woche, aber ich persönlich mache es einmal die Woche, weil es für mich am zeitsparendsten ist, sich einen Einkaufszettel zu schreiben, zu gucken, was möchte ich kochen. Das muss dann nicht immer eins zu eins genauso in der Praxis übernommen werden. Aber wenn der Kühlschrank schon mal gut gefüllt wirklich da ist, dann ist es einfacher, auch wirklich gesunde Entscheidungen zu treffen. Wenn nämlich, ich sag mal, nur Fertiggerichte, Schokolade und Co. da ist, dann natürlich esse ich das auch, weil ich esse immer das, was dann natürlich auch irgendwo da ist. Hingegen, wenn ich mir wirklich eine Einkaufsliste schreibe und das ein bisschen plane und dann auch wirklich einkaufen gehe und auch gezielt in diesen Supermarkt reingehe und genau das kaufe, was da drauf steht, dann gelange ich auch nicht so in diese Versuchung, ständig noch alles mögliche andere mitzunehmen, wo ich das eigentlich gar nicht brauche. Also das ist wirklich auch so ein praktischer Tipp, der sich sehr bewährt hat. So viel wie möglich selbst kochen. Ja, koche so viel wie möglich selbst. Wann immer du selbst kochen kannst, Dinge vorbereiten kannst, mit auf die Arbeit nehmen kannst, schon am Wochenende preparen, also vorbereiten kannst, ja, dann ist das immer eine große Hilfe. Es wird auch immer mal wieder die Zeit kommen, wo man irgendwie abends heimkommt und sich denkt, ich habe keine Lust zu kochen und dann isst man irgendwie doch das Käsebrot und die Chips dahinterher. Und wenn man einfach was vorbereitet hat, dann ja, dann ist das schon mal viel, viel einfacher. Und wenn man auch selbst viel kocht, dann weiß man natürlich auch, was in den ganzen Lebensmitteln, was da drin ist. Ja, ganz klar. Man weiß natürlich, aus was das besteht. Man kann selber definieren, wie viel, beziehungsweise man kann selbst halt sich aussuchen, wie viel Salz, wie viel Zucker, wie viel andere Dinge man hinzugibt. Und das ist natürlich dann meistens weniger, als wenn man eben ja, irgendwo essen geht oder eben auch fertig irgendwas sich zubereitet. Versuche so viel wie möglich industriellen Zucker zu vermeiden. Ja, und mach stattdessen eben viel selbst, weil das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass man nie wieder irgendwas Süßes essen kann. Ich glaube, in meinem Buch, an meinem Blog kann man wirklich sehen, es gibt mehr als genug gesunde, süße Dinge, wo man das Gefühl hat, man verzichtet auf gar nichts, was super, super lecker ist und was trotzdem eben viele Nährstoffe enthält, was eher entzündungshemmend ist statt entzündungsfördernd und was den Körper einfach wirklich mit auch guten Nährstoffen eben versorgt und was nämlich dann auch nicht dazu führt, weil eben viele Ballaststoffe und Co. drin sind, dass der Blutzuckerspiegel so schnell in die Höhe steigt und dann wieder runterfällt, sondern dass das eben so konstanter ist. Und man merkt dann, dass man dann auch mal sowas essen kann und aufhören kann. Nicht das Gefühl hat, man muss jetzt die ganze Packung essen. Und das gibt einem einfach auch ein besseres Gefühl. Versuche, was ich vorher schon mal gesagt habe, immer frische grüne Kräuter zu Hause zu haben, ja, die man dazugeben kann, drüber geben kann. Denn das ist etwas, wenn man es auch wirklich da hat, was sehr helfen kann, was Bitterstoff enthält, was viel Chlorophyll enthält, was dem Körper einfach sehr, sehr gut tut. Und der letzte, aber finde ich fast so ein bisschen den wichtigsten Tipp, beginne den Tag gesund. Denn wenn man den Tag bereits gesund beginnt, dann setzt man so ein bisschen den Ton für den Rest des Tages und es ist so viel einfacher, wirklich dann auch gesunde Entscheidungen zu treffen. Es ist wirklich viel, viel einfacher. Wenn man schon den Tag beginnt mit, ich drücke 10-mal auf den Snooze-Button und trinkt extra einen Kaffee mit Zucker und Milch runter und auf dem Weg besorge ich mir noch irgendwie ein Croissant und bin komplett gestresst, dann wird der Tag auch so weitergehen. Hingegen, wenn ich mir morgens eine kleine Morgenroutine aneigne, mich im Bad fertig mache, Zungenschabe, Öl ziehen, ja, was man aus dem Ayurveda eben so kennt, kurz meditiere, vielleicht mich auch kurz bewege und das Ganze kann man in einer halben, dreiviertel Stunde kann man das abschließen. Ja, also das ist nicht etwas, wo man 3 Stunden Morgenroutine machen muss und danach sich wirklich ein warmes Getränk zubereiten, Zitronenwasser, den Gewürztee, warmes Wasser am Morgen trinken. Den Körper wirklich mit Flüssigkeit, weil wir verlieren ja über die Nacht auch viel Flüssigkeit, den Körper morgens gleich mal mit Flüssigkeit wirklich zu nähren, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen, damit wirklich zu starten, ja? Und danach sich ein selbstgemachtes, gesundes Frühstück zuzubereiten. Ich verspreche euch, der Tag kann nur noch besser werden, ja, weil man einfach den Tag mit gesunden Entscheidungen getroffen hat. Und selbst wenn dann das Abendessen mal nicht ganz so gesund ist, dann fängt man am nächsten Morgen wieder da an, wo man aufgehört hat und macht damit weiter. Ja, das ist so wichtig, dass man dann nicht denkt, ah, jetzt ist es egal und jetzt mache ich den Rest der Woche genauso weiter, sondern dass man sagt, nee, jede einzelne gesunde Entscheidung zählt. Auch wenn man den ganzen Tag zu Hause gesessen hat, dann hilft es dem Körper auch, wenn ich abends noch einmal um den Block gehe und wenn es nur 5 Minuten waren. Ja, genauso hilft es dem Körper, wenn man noch eine extra Portion Brokkoli dazufügt, selbst wenn man den ganzen Tag irgendwie gar kein Gemüse gegessen hat. Alles zählt, ja, und da wirklich sich so ein bisschen von diesem Alles- oder Nichts-Gedanken eben auch verabschieden. Genau, zum Abschluss habe ich hier so einen schönen Beispieltag für euch, weil ich selber weiß, es hilft immer, wenn man wirklich mal sieht, wie könnte denn so ein Tag aussehen, was könnte ich denn so den ganzen Tag essen und trinken. Natürlich ist es so, wenn man individuell irgendwelche Unverträglichkeiten und Co. hat, das dann einfach auswechseln und andere Dinge dann eben hinzufügen. Aber hier kann man mal ganz schön erkennen, wie könnte denn so ein optimaler Tag dann aussehen. Ja? Das heißt, dass man morgens den Tag startet mit warmem Zitronenwasser, also wirklich so warmes Wasser und den Saft, dass man so 2 Esslöffel Zitronensaft ungefähr drin hat von der frischen Zitrone. Oder man nimmt heißes Wasser als erstes zu sich oder man macht wirklich diesen verdauungsfördernden Gewürztee aus dem Buch Vegan Ayurveda. und hat dann einfach diesen guten Start in den Tag. Und ich würde wirklich darauf achten, morgens als erstes, bevor man frühstückt, schon so 500 Milliliter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Ja, dass der Körper da diesen Flüssigkeitsverlust eben auch gut ausgleichen kann. Frühstück ist, das ist jetzt hier, wie gesagt, das sind so Beispiele, das sind die Rezepte, findet ihr auch alle in dem Buch Vegan Ayurveda. Also die Rezepte sind alle hier drin. Ja, die findet ihr alle da drin. Und das Frühstück ist zum Beispiel super ein, weil ich habe ja schon mal gesagt, das warme Frühstück ist sehr gut geeignet, dass man hier sich so ein Kurkuma-Porridge mit warmem Apfel macht. Ja, da hat man dann auch schon mal eine Portion Kurkuma im Frühstück drin, was auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr gut ist. Dann Mittagessen könnte eben sein, so ein Gurken-Avocado-Salat mit den Rote-Bete-Bratlingen und dem weißen Bohnen-Dip. Und das sind alles die Gerichte, da merkt man schon, man muss eigentlich auf nichts verzichten, das ist abwechslungsreich. Und die enthalten Ballaststoffe, die enthalten sekundäre Pflanzenstoffe, die enthalten viele Nährstoffe. Das ist da alles drin. Und man sollte auch immer darauf achten, dass man verschiedene Makronährstoffe integriert, das heißt Kohlenhydrate, Proteine, Fette. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Mittagessen haben, dann haben wir Kohlenhydrate. Ja, die haben wir in den Rote-Bete-Bratlingen, haben wir die unter anderem auch drin, weil da auch Getreide eben auch drin ist. Dann haben wir die auch die Kohlenhydrate haben wir übrigens auch in der Rote Bete, weil gerade dieses stärkehaltige Gemüse ist auch reich an Kohlenhydraten. Dann haben wir gute Fette, wie zum Beispiel in der Avocado oder auch in dem Öl, was wir verwenden. Und dann haben wir Proteine in dem weißen Bohnen-Dip durch die weißen Bohnen. Ja? Und das ist etwas, und wir haben sogar auch Kräuter dabei, weil eben nicht eben in dem grünen, in dem Gurken-Avocado-Salat eben auch Minze dabei ist. Genau, und das ist eben dann alles da drin. Das heißt, das ist wirklich ein gutes Beispiel für so eine Mahlzeit, wie die eben aussehen könnte. Dann zum Abendessen ist so eine Miso-Suppe etwas, was auf jeden Fall sehr schön wärmend ist, weil wir wollen abends die Verdauung auch nicht mehr komplett überfordern. Und da ist so eine Miso-Suppe, ja, wo wir Tofu drin haben, wo wir auch Miso-Paste drin haben. Und Miso ist ja fermentiertes Soja. Das hat auch eine positive Auswirkung auf die Darmflora. Auch andere Suppen sind am Abend wunderbar. Und oft ist das so, da muss man so ein bisschen individuell schauen. Viele sagen, eine Suppe reicht mir am Abend und viele sagen, nee, macht mich überhaupt nicht satt. Und dann muss man auf keinen Fall auch nur die Suppe essen. Ich würde die Suppe aber trotzdem essen und zum Beispiel dazu sagen, ich mache mir noch eine Portion Ofengemüse mit einem Dip oder ich mache mir zum Beispiel noch das Saatenbrot, wenn ich das da habe aus dem Buch und esse das mit einem Aufstrich. Ich mag das zum Beispiel auch sehr gerne, wenn man das toastet und dann mit Olivenöl und Salz so ein bisschen reintunkt und isst. Ja, das zu einer Suppe finde ich mega lecker. Also, dass man da dann einfach noch schaut, was kann man noch Gutes hinzufügen und man muss auf gar keinen Fall hungrig ins Bett gehen. Ja, das ist auf keinen Fall Ziel der Sache. Und dass man da dann am Abend aber noch schön was Warmes hat, weil abends ist die Verdauung dann auch einfach nicht mehr ganz so stark und den Körper da auch einfach gut dann insgesamt unterstützt. Dann kann es sein, dass wenn man gerne mal auch dazwischen ein bisschen Hunger hat, dass man auch eine Zwischenmahlzeit zu sich nimmt. Da können diese Energiebällchen, so ein Matcha-Tee. Matcha ist auch sehr gut, weil der enthält Polyphenole. Ja, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die eine besonders entzündungshemmende Wirkung haben. Das kann man zwischendurch mal trinken. Dazu esse ich dann auch manchmal gerne so als Snack einen Teelöffel Nussmus. Oder man kann sich auch so eine heiße Schokolade machen. Wie gesagt, immer natürlich dann welche, die kein industriellen Zucker enthält und keine Milchprodukte, sondern auf pflanzlicher Basis. Findet ihr auch ein Rezept in Vegan Ayurveda oder auch auf meinem Blog. Genau. Und wichtig ist immer gerade bei Zwischenmahlzeiten, dass man da gut auf den Hunger hört. Ja, weil wir sollten nicht, was wir nämlich nicht machen wollen, ist, dass wir den ganzen Tag durchsnacken. Das ist etwas, was der Verdauung nicht gut tut. Denn es macht zum Beispiel auch Sinn, vom Abendessen bis zum Frühstück auf ungefähr 13 Stunden Pause zu achten. Ja, es gibt ja auch das intermittierende Fasten. Ja, auch 13 Stunden ist eine Form von intermittierendem Fasten. Es müssen nicht immer diese 16 Stunden sein. Viele Menschen kommen damit sehr gut zurecht. Es muss aber auf keinen Fall sein. Ja, also ich merke selber auch, dass mir die 16 Stunden definitiv zu lang sind. Gerade bei Frauen mit dem Hormonsystem muss man auch immer noch ein bisschen drauf achten. Ich komme zum Beispiel super gut mit 14 Stunden zurecht. Ja, dass man vom Abendessen bis zum Frühstück auf so 14 Stunden Pause achtet. Aber das ist bei mir auch nicht immer der Fall. Manchmal sind es so einfach nur 12 oder 11 und dann ist es auch vollkommen okay, gerade wenn man vielleicht auch früher, schon ein bisschen früher hungrig ist. Und wenn man aber jetzt zum Beispiel sagt, man snackt den ganzen Tag durch, ja, also dieses Typische, was viele kennen, morgens ein bisschen was essen, dann am späten Vormittag was essen, am Mittag was essen, dann noch eine Stunde später wieder was essen, dann am Nachmittag noch zwei Snacks, am Abend essen, was essen und dann noch ein paar Chips auf der Couch. Das ist etwas, das tut der Verdauung überhaupt nicht gut, weil die Verdauung braucht auch mal Pause. Und damit praktisch das nächste gegessen werden kann, muss das vorige eigentlich wie so ein bisschen verdaut sein. Und wir wollen nicht noch immer noch knallsüße satt sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, hier wirklich auf das Hunger- und Sättigungssignal hören. Das dauert ein bisschen, das muss man trainieren. Und es ist vollkommen okay. Ich mag das auch gerne meistens am Tag. Also ich esse meistens drei Hauptmahlzeiten und habe dann eine Zwischenmahlzeit. Damit komme ich sehr gut zurecht. Und es ist auch vollkommen okay, wenn man das macht. Es kann auch eine Zwischenmahlzeit am Vormittag und am Nachmittag sein, aber mehr nicht. Ja? Also was ich nicht empfehlen würde, ist dieses alle Stunde irgendwas essen und dann eben noch bis abends spät in den Abend hinein, weil wir wollen, wie gesagt, die Verdauung ist so wichtig. So viel Wichtiges sitzt wirklich im Darm und wir wollen nicht die ganze Zeit essen. Ja, das treibt den Blutzuckerspiegel auch ständig in die Höhe und wieder runter. Und deswegen schauen, dass man regelmäßig isst. Ja, dass man zum Beispiel drei feste Mahlzeiten am Tag hat, vielleicht noch eine Zwischenmahlzeit. Oder wenn man damit sehr gut zurechtkommt, zwei Mahlzeiten am Tag ist auch vollkommen okay. Und dass man da aber dann schaut, dass man sich dann nicht überisst, ständig überisst und gut für sich so einen Rhythmus findet und den so ein bisschen beibehält, weil der Körper liebt Routinen, der Körper liebt gesunde Routinen. Genau, ich hoffe, dass ihr gerade mit dem Beispieltag einmal so eine Idee bekommen habt, wie so ein gesunder Tag aussehen könnte, wenn ich wirklich Ernährung auch als Medizin nutze. Ja, das heißt, dass ich wirklich meinen Körper versuche, über Ernährung zu unterstützen. Ja, was ich auch jeden Tag mache. Und das ist auch ganz wichtig, dass man versteht, das sollte man nicht nehmen, wie ich sag mal, so ein Medikament. Das heißt, ich mache jetzt 4 Wochen befolge ich das mal und danach falle ich wieder zurück in meine alten Muster. Sondern dass man das wirklich als etwas nimmt, was ein Lebensstil ist. Ja, was man wirklich dauerhaft macht. Denn man merkt, wenn man das wirklich eine Zeit lang mal macht, ist man noch viel abwechslungsreicher, noch viel sowieso gesünder und irgendwie lebensbejahender ist, ja, weil man mehr Energie bekommt und weil es einem besser geht. Und man merkt auch von den Geschmacksrichtungen, man hat viel mehr Abwechslung auch da drin. Und das ist Nahrung, unser Körper ist das Wichtigste, was wir haben, weil ohne unseren Körper könnten wir nicht diese ganzen Erfahrungen machen, die wir hier machen. Und wenn wir unser Körper auch als das wertvollste Geschenk eigentlich behandeln, was wir irgendwie haben, dann dankt es unser Körper auch, indem er wirklich dann auch gut funktioniert. Und ja, wir können ihn einfach dann auch bestmöglichst unterstützen und wir entwickeln auch eine schöne, gesunde, liebevolle Beziehung zum eigenen Körper. Deswegen hoffe ich so sehr, dass euch der Vortrag geholfen hat, dass ihr inspiriert seid, motiviert seid, das Ganze auch in euren Alltag zu integrieren und da hoffentlich ganz viel Freude mit habt und auch geduldig mit euch selbst seid. Und wirklich das als auch so eine Reise anseht und hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr viel mitnehmen konntet. Wie gesagt, ihr findet auf meinem Blog, findet ihr auch noch ganz viele Rezepte. In meinem Buch Vegan Ayurveda sind alle Rezepte sind hier entzündungshemmend, gut für den Darm, die sind alle vegan, glutenfrei, ohne industriellen Zucker. Also damit tut ihr eure Gesundheit auf jeden Fall einen Gefallen, etwas Gutes. Und ganz egal, wo auch immer ihr jetzt gerade seid, ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.